Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.
Wir starten in eine neue Folge. Vierte Halbzeit. Mein Name ist Katja Wehrland und bei mir sitzt Jari Sprenger. Und wir blicken zurück auf die erste Hälfte der Amateurfußballsaison 25-26. Und das passt hervorragend, weil du hast mit David auch die Saisonvorschau damals, wollte ich jetzt schon sagen, gemacht, vor ein paar Monaten gemacht. Das heißt, wir können jetzt richtig überprüfen, ob deine Prognosen bislang stimmen. Weißt du noch ungefähr, was du prognostiziert hast?
Im groben Zügen weiß ich das noch, ja. Ich habe ein, zwei Dinge im Hinterkopf, wo ich auch schon weiß, da komme ich nicht so gut bei weg. Aber ich glaube, in ein, zwei Ligen oder mit ein, zwei Teams lag ich auch richtig. Du klärst uns sicherlich gleich auf.
Ja, ja, ich habe mir das alles nochmal angehört und mir genau angeschaut, was du gesagt hast. Und wir haben auch zum Saisonstart bei Social Media noch ein paar Umfragen gemacht und die Community befragt, was die denn so denken, wer denn drin bleibt, für wen es vielleicht knapp werden könnte. Da schauen wir dann natürlich auch drauf, wer da vielleicht das bessere Orakel da an dieser Stelle ist. Wie hast du die Saison bislang im Allgemeinen erlebt?
Sehr allgemeine Frage, sehr turbulent würde ich es, glaube ich, beschreiben, jetzt gerade irgendwie in den letzten Wochen. Das hatten wir auch im Podcast schon mal zum Thema, haben sich irgendwie die Gewaltvorfälle dann nochmal gehäuft. Da waren wir in der ersten Hälfte, glaube ich, ziemlich verschont von geblieben. Da ging es dann wirklich größtenteils um sportliche Highlights. Jetzt so in den letzten Wochen vielleicht auch in manchen Fällen dann schon bedingt durch sportliche Situationen, gab es dann auch mehr Schlagzeilen abseits des rein sportlichen. Wenn ich auf die letzte Woche jetzt zurückblicke mit Trainerentlassung bei Türkspor Dortmund zum Beispiel, aber auch eben häufiger die Spielerbrüche als noch zu Beginn der Saison, was natürlich ein bisschen schade ist, weil wir lieber über sportliche Dinge berichten.
Absolut. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass es super schnell ging. Also irgendwie hat es noch gar nicht richtig angefangen. Ja. Und jetzt ist schon Pause. Die Oberliga hat noch zwei Spieltage. Wir haben noch eine Pokalrunde, die gespielt wird. Aber dann ist schon wieder Weihnachten und die Halle kommt. Also das geht mir irgendwie alles zu schnell. Deswegen vertiefen wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen und blicken zurück. Und wir starten mit der Oberliga. Und in der Oberliga sind zwei Dortmunder Teams vertreten mit dem AS 1009 und mit Türkspor Dortmund. Du hast gerade schon angesprochen, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu besprechen bei Türkspor aktuell. Wir schauen auf die Platzierung. Der ASC aktuell auf Platz 5 und Türkspor aktuell auf Platz 9. Du hast beide Teams vor Saisonbeginn unter die ersten 5 eingruppiert. Mhm. Das klappt jetzt zur Hälfte mit dem ASC.
Immerhin.
Die sind in
ja.
den Top 5 drin. Türkspor auf Platz 9. Wie würdest du deine Aussage von vor der Saison jetzt auf die aktuelle Situation ummünzen? Wir haben ja noch eine Rückrunde. Das heißt, deine ganzen Prognosen können natürlich noch... Das hört sich jetzt
in
an, als wenn du
Richtung
katastrophal getippt hast. Es ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, was du gesagt hast. Genau, und es ist ja erst die Hälfte gespielt.
Ja.
Also es kann ja noch alles passieren.
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall an die öffentliche Zielsetzung von Marco Stiepermann, dem Applerbecker Trainer, der gesagt hat, einstelliger Tabellenplatz ist das, was wir in dieser Saison anpeilen, weil Applerbeck für seine Verhältnisse einen echt großen Umbruch im Sommer durchlebt hat und noch mehr junge Spieler irgendwie an die Oberliga heranführen musste, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Die Zielsetzung wurde so von manchen ein bisschen belächelt, ne? Also als krasses Understatement, aber Markus Stiepermann war da, glaube ich, schon sehr realistisch unterwegs und wusste auch, dass Applerbeck in den Jahren davor mit zwei dritten Plätzen jeweils sehr am oberen Limit gespielt hat. Das tun sie jetzt eigentlich auch wieder. Ne? Es gibt so ein paar Topspiele, die Applerbeck verloren hat, jetzt auch am Wochenende, am Samstag gegen Wattenscheid, in dem man die Distanz zur Tabellenspitze nochmal hätte schmelzen lassen können. Du kannst mir jetzt genau sagen, wie viele Punkte zwischen Wattenscheid und Aplerbeck liegen.
Ja, es sind ein paar. Also Wattenscheid als Tabellenführer mit 40 Punkten, der ASC aktuell mit 28 Punkten.
Genau, das ist genau diese Spanne, die Aplerbeck, glaube ich, größtenteils in den Spitzenspielen hat aufkommen lassen. Plus eine Heimniederlage gab es außer der Reihe gegen Erkenschwick, die jetzt relativ weit unten drin stehen. Ansonsten Aplerbeck aber wieder so wie gewohnt super stabile Saison, ganz, ganz lange nicht verloren und jetzt eher so in den letzten Wochen ein paar Punkte abgegeben, die jetzt dazu führen, dass Aplerbeck nur in Anführungsstrichen Fünfter ist. Soll aber nicht heißen, dass das irgendwie eine schwache Runde bisher vom ASC ist, sondern ganz im Gegenteil, gerade mit vielen jungen Spielern, die jetzt sich in den Mittelpunkt gespielt haben, ist das wieder das, was man von Aplerbeck gewohnt ist, glaube ich, eine sehr stabile, sehr ruhige Saison. Und um direkt überzuleiten zu Türkspor, die ich qualitativ weiterhin...
Aber ich unterbreche dich noch kurz, weil ich noch eine Sache zu ASC mit dir besprechen möchte. Markus Stiepermann verlässt im Sommer den ASC. Ähnliche Situation damals, als er gekommen ist, dass es schon frühzeitig bekannt war, dass Stiepermann zur neuen Saison kommt. Jetzt ist schon klar, er verlässt also dann zur neuen Saison. Hast du irgendwie das Gefühl, dass das irgendwas mit der Mannschaft gemacht hat, diese Entscheidung? Oder
die Frage habe ich Dennis Süd, dem sportlichen Leiter, vor 2 Wochen ungefähr exakt so gestellt. Aber er hat das auf jeden Fall verneint und so geschrieben, es gab diese Nachricht und dann haben alle so weitergemacht wie bisher. Und das wäre jetzt auch mein Eindruck für Markus Stiepermann, bei dem ja klar ist, dass er nach seiner Station in Aplerbeck jetzt den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn gehen möchte. Ist es vielleicht sogar so, dass er sich jetzt noch mehr als zu 100% reinhängt, um auch nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben und gleichzeitig Aplerbeck auch bestmöglich oder den bestmöglichen Abschied zu schenken. Und bisher machen sie das sehr, sehr ordentlich und ich bin doppelt gespannt, wo die Reise für Markus Stiepermann dann im Sommer weitergehen wird, weil ich bin mir schon ziemlich sicher, dass da keine Fußballpause kommen wird. Mhm. Und auf der anderen Seite, wer ihn dann beerben wird in Aplerbeck. Das ist nämlich auch noch nicht klar.
Das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich dann hoffentlich irgendwie in den nächsten Monaten beantworten lässt. Jetzt kannst du die Überleitung zu Türkspor machen. Ich weiß nicht, wie du sie jetzt hinkriegst, ob du über den Trainer die Überleitung machen
auch
wollen
da
würdest.
Bin ich sehr gespannt, wer demnächst an der Seitenlinie stehen wird, denn es ist nicht mehr Maximilian Borchmann mit seinem Co-Trainer Dennis Negemann. Die sind seit Samstag nicht mehr Trainer, haben aber bis dahin, wie ich finde, gerade in Hinblick auf das, was dann auch bei uns zu lesen war, was die Umstände anbelangt, mit finanziellen Sorgen, mit unzufriedenen Spielern, die nicht mehr so trainiert haben sollen, wie es in der Oberliga gang und gäbe wäre und auch wieder mit einem riesigen Umbruch im Sommer, mit dem Regionalliga-Rückzug im Hinterkopf und so. Also ganz, ganz schwierige Umstände. Ich glaube, wir haben auch vor der Saison sehr häufig das Wort Überraschungsmannschaft genannt.
Wundertüte habt ihr
Wundertüte
auch gesagt,
passt auch, super. Denn auch da hatten wir viele Spieler, bei denen man jetzt nicht so richtig wusste, ob die in der Oberliga direkt zünden werden. Das sind jetzt Spieler wie Serchan Çalık, David Belenzada, die erstes Seniorenjahr spielen, beziehungsweise im Fall von Çalık, der ist sogar noch ein A-Junior, die spielen seit Wochen, stehen seit Wochen in der Startelf bei Türkspor Dortmund und machen es richtig gut. Das waren so die Spieler, die man vorher nicht so richtig einschätzen konnte. Bei denen ich aber auch dann dem Trainerteam einfach ein großes Kompliment geben würde, weil ich glaube schon, dass Borchmann und Negemann da sehr großen Anteil daran haben, dass diese Mannschaft nach schwierigem Saisonstart auch punktemäßig mittlerweile wirklich super stabil ist und wie du schon sagtest, auf Platz 9 steht gerade und der Rückstand auf die Top 5 ist jetzt gar nicht so riesig.
Bis zum ASC sind es 8 Punkte.
Genau, das kann man in dieser großen Liga, in der es dann auch immer mal wieder Überraschungsergebnisse gibt, auf jeden Fall noch aufholen. Deswegen ist jetzt die große Frage, wer an der Seitenlinie weitermachen wird, wie sich das Umfeld irgendwie wieder beruhigt. Dann hat die Mannschaft immer noch genügend Qualität, um in die Top 5 zu stoßen.
Das hältst du auch noch nicht für ausgeschlossen.
Das ist jetzt abhängig von einigen Variablen, die gerade sehr, sehr unsicher sind. Also es kann genauso gut auch wieder in die andere Richtung gehen, dass Türkspor die Stabilität, die sie sich jetzt gerade erarbeitet haben, jetzt wieder eingerissen hat.
Wo siehst du den ASC am Ende der Saison?
Genau da, wo sie jetzt sind, glaube ich. Hat schon gezeigt, dass Mannschaften wie Wattenscheid und Lippstadt vor allem dann in diesem Jahr wahrscheinlich unerreichbar sind. Aber die Mannschaften, die dann auf 3 und 4 sind, das sind Rhinan und Preußen-Münster 2. Das ist die Kragenweite von Aplerbeck. Und da würde ich zwischen 3 und 5 alles möglich sehen. Und dann kann man am Ende auch, glaube ich, guten Gewissens gehen im Fall von Marco Schiepermann.
Kurze Props noch an dich. Du hast als Favoriten in der Liga Rhinan, Lippstadt und Wattenscheid genannt. Platz 1 Wattenscheid, Platz 2 Lippstadt, Platz 3 Rhinan.
So,
also
bitte. Ja.
Es gibt, glaube ich, dieses Jahr kein offizielles Tippspiel, oder? Schade. Vielleicht fehlt dir, oder ist das genau der Druck, den du sonst hast, dass du jetzt befreit tippen konntest und dass das dann ganz, ganz gut scheinbar klappt. Wir springen in die Westfalenliga 2. Auch dort 2 Teams vertreten, der BSV Schüren und der FC Brünninghausen. Beide Teams mit einem großen Umbruch in die Saison gestartet. Bei Schüren ging es dann mehr Richtung Erfahrung, bei Brünninghausen dann
alles
eher
neu,
in die,
eigentlich, ja.
Genau, alles neu. Wie schlagen sich die beiden Teams für dich? BSV aktuell auf Platz 6 und Brünninghausen vorletzter auf Platz 15. Für dich eine erwartbare Lage von den beiden Teams?
Nicht in den Extremen, in Anführungsstrichen. Brünninghausen war, glaube ich, schon relativ klar, dass sie in diesem Jahr, in einem Findungsjahr mit neuem Trainerteam, mit komplett neuem Kader, bis auf, ich glaube, 2 oder 3 Ausnahmen, dass es da erstmal um den Klassenerhalt gehen wird. Da hat sich Brünninghausen jetzt durch den Sieg im letzten Spiel am Sonntag in Meinerzhagen auch nochmal 3 extrem wichtige Punkte gesichert, überwintert nicht als Letzter. Ich glaube, das ist für den Kopf auch wichtig, irgendwie so mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga in die Winterpause zu gehen. Plus der Abstiegskampf in der Westfalenliga 2 ist super groß. Also ich glaube, die komplette zweite Tabellenhälfte ist involviert und den letzten und den 9. Trend da irgendwie nur 5 Punkte oder so. Deswegen kann Brünninghausen da ja schon in den nächsten 1-2 Spielen einen richtig großen Sprung machen, tabellarisch. Traue ich der Mannschaft von Carsten Droll auf jeden Fall auch zu. Und Schüren nach 2, vielleicht sogar 3, ich glaube 2 sehr, 2 Spielzeiten, die uns eher Sorgen bereitet haben, weil es dann doch irgendwie immer wieder Richtung Abstiegszone ging und auch ganz, ganz lange offen war, ob Schüren denn wirklich drin bleibt, scheint es in diesem Jahr dann wirklich so zu sein, als würden sie damit mal gar nichts zu tun haben. Spielen auch sehr, sehr stabil mittlerweile, haben dann auch aus den letzten 4 Spielen, glaube ich, 3 gewonnen und sind dann auch dementsprechend verdient 6. Jetzt schon, glaube ich, du hast es dir angehört, sind wir davon ausgegangen, dass Schüren eine sorgenfreie Saison vor sich hat, dass sie aber tatsächlich eher sogar ein bisschen nach oben schielen dürfen, als nach
da
unten gucken müssen.
So
da wäre ich auch sehr, bin ich auch jetzt selber ein bisschen positiv überrascht worden von Schüren. Gerade weil sie auch enge Spiele jetzt immer mal wieder gewonnen haben. Und da scheinen sich die Verstärkungen wirklich ausgezahlt zu haben. Gerade so Marcel Münzel, der jetzt in den letzten Wochen irgendwie entdeckt hat, dass er richtig gut auch Tore schießen kann. Vielleicht konnte er das, wusste er das vorher auch schon, aber wurde ein bisschen zurückgehalten. Jetzt darf er ein bisschen offensiver spielen, als er das vorher getan hat. Und hat einen Torricher auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Müsste bei 7 Saisontoren stehen, hat 5 davon, glaube ich, in den letzten 4 Spielen geschossen oder so. Also richtig, richtig gut, was Schön da in diesem Jahr macht.
Auch so eure Einschätzung, dass Schön die bessere Saison spielen wird als Brünninghausen, das teilt auch die Community. Also da war die Frage, wer am Ende der Saison den besseren Tabellenplatz hat, und 69% haben auch abgestimmt, dass Schön da auf jeden Fall vor Brünninghausen landen wird. Willst du eine Prognose abgeben, ob Brünninghausen die Liga hält?
Ja und ja, lautet okay. Die Antwort. Also ich habe da sehr viel Vertrauen auch in den Trainer Carsten Droll, der da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job macht. Die jungen Spieler, die dazugekommen sind, gut entwickelt und auch aus diesem ganzen Sammelsurium an neuen Spielern das geschafft hat, eine Einheit zu formen. Und ich bin schon relativ zuversichtlich, dass die Entwicklung, die ja in die richtige Richtung geht, jetzt nach und nach in der Rückrunde dann, wenn man eine vernünftige Vorbereitung spielen kann, dass sie dann auch auf jeden Fall zu mehr Punkten in der Rückrunde führen wird, als Brünninghausen jetzt in der Hinrunde geholt hat.
Weißt du noch, wen du als Favoriten in der Westfalenliga 2 getippt hast?
Den Holzwicker der SC. Yes. Der jetzt aber schon ein bisschen zurück ist.
Auf Platz 4 aktuell. Und ganz vorne mit 35 Punkten aktuell DJK TuS Hordel als Aufsteiger.
Genau, das hätte ich auf jeden Fall nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir haben beide ja das Aufstiegsspiel gesehen, Hordel gegen FC Roche. Das wäre nicht
spannend.
Das Aufstiegsspiel, das war das letzte Saisonspiel, ja. Aber zufällig wurde auch da dann über Meisterschaften Aufstieg entschieden. Nach dem Spiel hätte ich jetzt nicht gesagt, okay, die Mannschaft wird hier auch in der Westfalenliga direkt ganz oben mitspielen. Ich weiß jetzt nicht, da fehlt der Blick dann nach Bochum, was im Sommer vielleicht transfertechnisch passiert ist, aber gut,
aber trotzdem
auf jeden
muss ich
Fall,
das
ne?
natürlich, ja. Also müsste sich das dann ja auch erstmal finden, und dass das dann in der Westfalenliga gegen eingespielte Teams dann direkt so funktioniert,
ja.
Hätte ich auch nicht erwartet. Ja. Also da auf jeden Fall großen Respekt dann nach Bochum. Wir springen in die Landesliga 3 mit vielen Dortmunder Teams, gleich 5 Teams, die da in der Landesliga am Start sind, und ganz klare Aussage von euch, Roche absoluter Aufstiegskandidat Nummer 1, was sich auch gerade total bestätigt. Also Roche vorne, ein Spiel erst verloren, 3-mal unentschieden, 12 Siege, 39 Punkte, da läuft's, oder? Das kann man, glaube ich, einfach so sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Nach der Enttäuschung aus der letzten Saison, als es im letzten Spiel dann doch nicht geklappt hat, in das Roche ja sogar als Tabellenführer damals gegangen ist, scheinen sie im Sommer alles richtig gemacht zu haben. Mit Marcel Radtke einen neuen Trainer geholt, der offensichtlich perfekt zu Roche passt, der vor allem auch die Defensive sehr stabilisiert hat. Also Roche hatte, glaube ich, mal eine Phase von 5 oder 6 Spielen in Serie ohne Gegentor.
13 Gegentore aktuell.
Ja,
also,
überragend. Ja. 6 Punkte Vorsprung jetzt zur Winterpause mit Emre Jagielowa, den wahrscheinlich besten Spieler der Liga. Mit Ayala Karunis, ein Stürmer, der jahrelang unter Beweis gestellt hat, wie viele Tore er schießen kann. Aber es sind eben nicht nur diese für die Landesliga Ausnahmespieler, sondern auch das Kollektiv, das einfach sehr, sehr gut ist.
Absolut. Also ich habe 1 oder 2 Spiele von Roche, glaube ich, gesehen, was auch einfach für eine Disziplin halt herrscht, ne? Gerade nach hinten, du hast es gerade schon angesprochen, das funktioniert einfach richtig, richtig gut. Die Kommunikation auf dem Feld ist auch richtig gut, obwohl sehr viele Charaktere eigentlich auf dem Platz sind, die, glaube ich, gerne viel reden.
Ja.
Und trotzdem kriegt der Trainer es echt ganz gut hin, dass das alles funktioniert, dass alle unter einen Hut kommen und jeder seine Rolle irgendwie ausfüllt und da nicht ausbricht.
Ja.
Also das funktioniert echt sehr, sehr gut. Ich glaube, die Überraschung in dieser Liga ist der TuS Eichlinghofen, die als Aufsteiger da auch einen richtig guten Job machen. Nicht ganz so easy gestartet, aber sich dann auf jeden Fall gefangen und jetzt aktuell auf Platz 6 in der Landesliga als Aufsteiger. Ihr habt in der Saisonvorschau schon gesagt, dass es besser laufen wird als in der letzten Saison für den VfR Sölde. Was hat dich das glauben lassen und was bestätigt das jetzt aus deiner Sicht?
Ich glaube, Eichlinghofen hat vorher schon diese totale Ruhe und Gelassenheit ausgezeichnet und das ist jetzt einfach so geblieben. Also ist niemand in die Saison gegangen mit irgendwelchen großen Sprüchen oder so, sondern schon immer demütig geblieben, immer sehr darauf bedacht, sich selbst nicht irgendwie zu groß zu machen. Ich glaube, die wissen in Eichlinghofen schon sehr genau, was sie für eine Qualität haben und hatten und wussten wahrscheinlich intern auch, dass es eine Mannschaft sein wird, mit der man definitiv Landesliga-tauglich ist. Du hast gerade schon den nicht ganz so einfachen Start angesprochen, der dann aber auch gezeigt hat, dass man auch da super gelassen bleibt und einfach sein Ding weitermacht.
Halt die Punkte gefehlt. Ne?
Genau.
Es war halt immer knapp,
ja.
Aber am Ende hat es halt irgendwie dann nicht zu den erhofften Punkten geführt. Man war nicht weit weg immer.
Ja, das ist dann aber auch dann der Punkt, an dem manche Vereine oder manche Mannschaften schon direkt nervös werden und irgendwie der Meinung sind, jetzt müssen wir irgendetwas ändern, wir müssen handeln. Das ist in Eichlinghofen nicht der Fall. Im Gegenteil, dann glaubt man an das, was man kann und was man tut und glaubt auch daran, dass das zum Erfolg führt, weil man kennt seine Stärken und Schwächen einfach. Hat man im Laufe der Hinrunde noch Alexander Georgievich zurückgeholt, was dem Team sehr hilft, sich generell ganz gut verstärkt im Sommer. Und für mich, wie du schon sagst, auch die Überraschungsmannschaft der Saison, weil dass sie dann wirklich im vorderen Drittel der Liga überwintern, das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht. Hätte ich schon gedacht auch, dass Eichlinghofen nicht die zweitbeste Dortmunder Mannschaft in der Liga sein würde.
Und der TuS Eichlinghofen hat sich jetzt frühzeitig im Winter ja auch noch verstärkt. Kevin Großkreutz kommt und spielt dann in der Rückrunde also für den TuS Eichlinghofen. Was glaubst du, was kann das nochmal freisetzen in so einer Mannschaft?
Erstmal wird jetzt Eichlinghofen eine ganz andere Aufmerksamkeit zuteil, als das bisher war. Wir waren ja auch
ist
alle
das
hier.
Ist gut oder schlecht?
Ich glaube gut. Ich glaube, das ist ein Verein, der das sehr gut managen kann, auch mit Marc Neuel als Trainer, jemanden, der sehr smart mit sowas umgeht. Haben uns ja auch alle extrem überrascht mit dieser Verpflichtung. Also wir hätten Kevin, glaube ich, bei 10 bis 12 anderen Vereinen eher gesehen als in Eichlinghofen. Wenn man so drüber nachdenkt, passt das aber trotzdem sehr gut und ich bin auch sehr, sehr optimistisch, dass das funktionieren wird und so eine Mannschaft, die im ersten Jahr jetzt in der Landesliga ist, kann ja auch nur davon profitieren, jemanden mit der Erfahrung und der Laufbahn in seinen Reihen zu haben, egal ob es jetzt auf dem Platz ist oder auch bei den Trainingseinheiten. Also ich stelle mir vor, als junger Spieler, der vielleicht sein erstes oder zweites Seniorenjahr spielt, dann mit einem Weltmeister zu trainieren, das kann ja eigentlich nur positiv sein.
Absolut. Da war unsere Frage bei Instagram, ob der TuS in der Liga bleibt. Und 40% haben gesagt, das klappt auf jeden Fall. 38% haben gesagt, ja, es wird schon ein Kampf. Also, aber sie bleiben drin. Das heißt, die Mehrheit hat auf jeden Fall den Verbleib dann in der Landesliga für den TuS Eichlinghofen auch schon gesehen. Aber eben dann, glaube ich, doch, wie du ja auch, nicht ganz so deutlich. Und so wie ich raushöre, hast du auch keine Bedenken, dass der TuS Eichlinghofen da irgendwie nochmal unten reinrutscht.
0,0. Also super stabil. Und wenn ich mir dann angucke, wer vielleicht so im unteren Drittel oder Viertel der Tabelle steht, das sind dann Vereine, bei denen es auch in einigen Fällen irgendwelche Nebenkriegsschauplätze gibt, die nichts mit dem Sportlichen zu tun haben und die es auf jeden Fall deutlich schwerer haben als ein Verein, der im komplett ruhigen Fahrwasser unterwegs ist und kadertechnisch vielleicht auch in der Rückrunde dann nochmal besser ist als in der Hinrunde.
Es gibt noch drei weitere Teams in dieser Liga und wir rutschen zwei Plätze weiter nach unten auf Platz 8. Da überwintert der SV Brakel. Ihr habt gesagt, das ist eine Mannschaft, die wird jetzt nicht ganz oben mitspielen, kann aber die Großen hin und wieder mal ärgern. Zum Beispiel einen FC Roche. Das hat nicht geklappt. Brakel verliert zu Hause gegen Roche im Hinspiel mit 0-2. Ja, wie siehst du die Platzierung, Platz 8 für Brakel? Wahrscheinlich nicht unbedingt das, was sich Brakel auch erhofft, oder?
Ja, das würde ich erstmal so unterschreiben. Ist auch einfach so das graue Niemandsland der Tabelle gerade. Also aus dem Gröbsten, was nach unten geht, sind sie irgendwie raus, ohne sich komplett sicher sein zu können. Mhm. Nach oben ist der Zug, also nach ganz oben sowieso, aber da sollte die Reise auch nie hinführen. Aber der Zug ist dann jetzt auch auf jeden Fall abgefahren. Geht dann vielleicht in der zweiten Saisonhälfte eher, wenn man sich ein sportliches Ziel setzt, irgendwie um eine Top-5-Platzierung, was jetzt nicht verkehrt ist. Ja. Aber man hofft ja trotzdem irgendwie immer darauf, dass es doch für ein bisschen mehr reicht, weil auch in Brakel unbestreitbar Qualität vorhanden ist. Gab auf jeden Fall ein paar Verletzungsprobleme jetzt in der ersten Saisonhälfte. William Valenti hat, glaube ich, deshalb nur 2-3 Spiele von Anfang an spielen können. Den als ein Beispiel zu nennen, gibt aber auch noch weitere. Aber ja, also das Gefühl, es ist auf jeden Fall nicht das, was Brakel eigentlich leisten könnte.
Ja, irgendwie noch nicht so richtig angekommen in der Saison. Gilt wahrscheinlich auch, und das wahrscheinlich noch ein bisschen negativer, für den Hombrucher SV. Die haben sich die Saison definitiv anders vorgestellt. Platz 13 aktuell mit 17 Punkten. Die stehen richtig tief unten drin. Was läuft da schief? Also warum funktioniert das nicht? Weil die Ansprüche von Hombruch ja doch andere sind.
Die eigenen Ansprüche sind andere und ich glaube, die Erwartungen von außen sind auch ganz andere gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig, woran es liegt. Ich habe Hombruch in auch nur einem Spiel gesehen, wenn ich es richtig erinnere. Das war gegen Roche. Derby zu Hause haben sie 2-3 verloren. Mhm. War größtenteils ein Spiel auf Augenhöhe. Das macht es für mich dann nochmal ein bisschen unerklärlicher, ja, warum Hombruch so weit unten drin steht. Und wir hatten ja eigentlich alle das Gefühl, dass nach der schlechten Hinrunde in der letzten Saison, in der oder nach der Frank Eigenwillig als Trainer ging und Kerem Boska und Mike Korczak dazu kamen und wirklich eine gute Rückrunde gespielt haben, dass das jetzt das Niveau ist, auf dem sich Hombruch bewegt und dass er eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall für einen einstelligen Tabellenplatz in Frage kommt, vielleicht irgendwie sogar auf eine Top-5-Platzierung schielen kann, wenn es gut läuft. Aber davon sind wir ja gerade meilenweit entfernt und da fehlt mir gerade auch so der richtige Erklärungsansatz, warum das so ist, weil ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Konstellation mit Trainer und Mannschaft super gut zusammenpasst. Aber an irgendeiner Stelle hakt es trotzdem. Also,
dann versuchen wir das auch gar nicht zu erklären. Aber vielleicht kannst du zum nächsten Team eine Erklärung abgeben, denn den TuS Hannibal hast du auch als Abstiegskandidat gesehen. Nicht nur als Abstiegskandidat, sondern als Absteiger. Da hast du dich festgelegt, dass es Hannibal in dieser Saison nicht schafft. Es war die letzten zwei Spielzeiten schon sehr knapp. Irgendwie haben sie sich dann zum Ende der Saison immer noch rausgewunden und es dann irgendwie doch gepackt. Aktuell Platz 15, also ganz unten drin. Bleibst du da bei deiner These, dass es in dieser Saison nicht klappen wird?
Und ich wünsche es Hannibal natürlich anders, aber der Eindruck auch aus den letzten zwei, drei Wochen, also der sehr frische Eindruck, geht irgendwie doch schon in die Richtung, dass es Hannibal dann in diesem Jahr erwischen wird. Es sind gefühlt immer ähnliche Probleme, die Hannibal hat mit einer sehr schwierigen Personallage im Sommer, wo man auch relativ lange gar nicht weiß, wer
Wer
bleibt und wer kommt und wer trainiert und das zieht sich dann auch immer noch bis in die ersten Spieltage teilweise rein, was Transfers angeht, sodass man jetzt auch nicht gerade eine vernünftige Vorbereitung spielen kann. Das ist in dieser Saison auch wieder so und das ist schade, weil Hannibal hat richtig gute Fußballer in seinem Team. Das sieht man dann auch immer wieder und gefühlt spielt Hannibal, gerade wenn es gegen die Mannschaften von oben geht, richtig, richtig gut. Und wenn es dann gegen die Mannschaften aus dem Mittelfeld der Liga geht, dann ist die Motivation vielleicht nicht ganz so hoch wie in diesen Spielen oder in diesen Highlight-Spielen in Anführungsstrichen. Und wenn Hannibal das nicht in den Griff bekommt, was bisher nicht so richtig zu funktionieren scheint, dann reicht es halt irgendwann nicht mehr. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, genau wie im letzten Jahr. Aber ja.
So richtig viel Hoffnung hast du nicht für den TuS Hannibal.
Ich lasse mich da auch gerne überraschen, was vielleicht auch in Sachen Transfers im Winter passiert. Auch da ist Hannibal immer mal wieder für eine Überraschung gut. Aber wenn man sieht, dass sie mit Mohamed Jabri, der letztes Jahr der beste Landesliga-Torschütze gewesen ist, so mit Mahmoud Najdi, ein Ex-Profi, der so ein bisschen das Gesicht von Hannibal gewesen ist in den letzten zwei, drei Jahren auf dem Feld, mit Ibrahim Biro, der immer noch nicht wieder fit ist und spielen kann, dann fehlen auch so ein bisschen die Figuren, an denen man sich hochziehen kann und die einem den Glauben geben. Ja, mit Giuseppe Trippi, ein super Trainer, der mit Kemminghausen, auf die wir gleich bestimmt noch mal ganz kurz zu sprechen kommen werden, im letzten Jahr bewiesen, dass er unter ähnlichen Voraussetzungen sehr erfolgreich arbeiten kann. Hat Kemminghausen da als, keine Ahnung, drittbeste Rückrundenmannschaft in der Bezirksliga noch zum Klassenerhalt geführt. Ihm traue ich das auf jeden Fall zu, aus wenig sehr viel zu machen.
Das ist auch eine Prognose, die Hannibal sich vielleicht als Kalenderspruch in die Kabine hängen kann.
Auf jeden Fall sind wir weit entfernt davon, irgendwie hoffnungslos zu sein oder so. Kann in beide Richtungen gehen.
Einen ganz klaren Fahrplan gab es dann aber in der Bezirksliga 6. Wir springen in die nächste Liga. Da war eure Aussage, wer soll am Kirchhörder SC vorbeikommen? Jetzt gibt es eine Antwort.
Ja.
Ararat Gevelsberg, die sind Tabellenführer in der Bezirksliga 6 und der KSC ist auf Platz 2. Alle, mit denen man gesprochen hat, haben gesagt, der Kirchhörder SC ist die Übermannschaft in dieser Liga. Jetzt ist sie es nicht. 3 Punkte hinter Ararat, das direkte Duell verloren.
Mhm.
Hättest du das so erwartet? Ihr hattet Ararat so halb auf dem Schirm. Man konnte es natürlich auch irgendwie nicht so richtig einschätzen, weil es natürlich im Ennepe-Ruhr-Kreis dann doch ein bisschen weiter weg ist und noch nicht so die Bekanntschaft mit dem Verein eben da war. Wie siehst du die Saison und wie schlägt sich Kirchhörde mit dem zweiten Platz aktuell, vor allem vielleicht mental?
Ja, eigentlich kann die mentale Komponente fast nur die einzige sein, die dafür gesorgt hat, dass Kirchhörde jetzt nur Zweiter ist aktuell, weil der Kader, der letztes Jahr schon überragend gut war, in diesem Jahr nochmal um einiges besser ist. Jonas Telschow, keine Ahnung, auf 100-Tore-Kurs ist oder so gefühlt. Vielleicht auch nicht mal gefühlt, sondern tatsächlich.
Ja, ich glaube, über 30 hat er, glaube ich, schon.
Ja, ich weiß es nicht genau, was sind absurd viele eigentlich für die Bezirksliga.
78 Tore hat der Kirchhörner SC bereits geschossen. So, Torverhältnis von plus 59, aber es bringt es halt dann nicht, wenn du dann das eine Spiel dann eben...
Dazu kommt dann noch jetzt am Sonntag das Unentschieden beim VfL Schwerte, den man, ohne dem VfL nahe treten zu wollen, wahrscheinlich in 10 Spielen mit dem Kader 9-mal besiegt, aber jetzt am Wochenende gab es dann eben nur ein 1-1 und deshalb ist wahrscheinlich auch Kirchhörde nicht so richtig zufrieden mit der ersten Saisonhälfte, aber hat ja immer noch, dadurch, dass es auch nur 3 Punkte Rückstand sind, alles in der eigenen Hand und ich bleibe zu 100% dabei, dass Kirchhörde am Ende ganz oben steht.
Und du hast gesagt, direkt dahinter, also direkt hinter dem KSC wird der VfB Westhofen landen. Die sind aktuell auf Platz 3, also direkt dahinter. Ich will gar nicht mit dir über die Situation sprechen, sondern wollte das so nochmal ganz kurz erwähnen. Und wo ihr auch ganz gut unterwegs seid, ist die Aussage über den TuS Holstein-Sommerberg, der eine ruhige Saison vor sich haben wird, der den Klassenerhalt schaffen wird, aktuell Platz 9. Das ist genauso wie du dir das vorgestellt hast oder auch sogar vielleicht einen Ticken entspannter?
Würde, glaube ich, genau zu dem passen, was wir uns vorher gedacht hatten. Ich glaube auch, dass Arne Werner, der Trainer vom TuS Holzen, super zufrieden ist mit dem, wie es bisher läuft. Gutes Polster nach unten. Ich glaube, da kann man sehr, sehr beruhigt jetzt in die Winterpause gehen.
Dann springen wir in die nächste Bezirksliga, in die Bezirksliga 8. Dein klarer Favorit war die SG Massen. In dieser Saison wird es endlich klappen. Das war so ungefähr die Aussage. Und es sieht auch wirklich wahnsinnig gut aus. Platz 1 mit 11 Punkten Vorsprung. Das ist schon eine Ansage zur Winterpause. 11 Punkte vor.
Ja,
brennt da nochmal was an?
Kann man mal machen. Kann eigentlich auch nichts anbrennen.
Eigentlich nicht, ne?
Massen, ich habe es gerade eben noch mal kurz mir angeschaut, hat von den 16 Spielen bisher 15 gewonnen, einmal unentschieden gespielt, keinmal verloren. Müssten bei den 11 Punkten sozusagen aus Mandispor und Schari haben ein Spiel weniger, die haben beide noch ein Nachholspiel, könnten also auf 8 beziehungsweise 9 Punkte drankommen, aber selbst dann müsste Massen ja noch die beiden direkten Duelle gegen Schari und aus Mandispor verlieren und dann noch ein Spiel verlieren und ich sehe nicht gegen wen und wie das passieren soll und ich weiß auch nicht, ob aus Mandispor und Schari beide gegen die SG Massen in der Rückrunde gewinnen werden, weil Massen ist so gut, wie sie sind. Also die stehen da jetzt nicht zu Unrecht irgendwie mit so viel Vorsprung ganz oben. Keine Blöße gegeben. Also.
Gar nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. David hatte dir die Frage gestellt, welches Dortmunder Team du in der Liga am stärksten siehst. Du hast dich auf Schari festgelegt. Ganz knapp verfehlt. Schari aktuell auf Platz 3 und das aber ja auch als Aufsteiger, das muss man dann an dieser Stelle auch nochmal dazu sagen. Bevor wir über Schari sprechen, wir gehen so ein bisschen chronologisch durch, denn die stärkste Dortmunder Mannschaft in dieser Liga ist aktuell Osmanlıspor. Die hattet ihr irgendwie nicht auf dem Zettel.
Nee, ich weiß nicht, ob es der Mendel-Sportplatz ist, aber ähnlich wie Türkspor auch Osmanlıspor irgendwie so die Wundertüte in der Bezirksliga 8, wo wir nicht so richtig greifen konnten, wohin die Reise gehen würde. Auch eine kleine Parallele zu Hannibal, da war auch recht lange offen, wie der Kader am Ende aussehen würde. Auch da konnte die Vorbereitung nicht so gespielt werden, wie sich der Trainer Kadir Kaya das gewünscht hätte. Da gab es lange Urlaube, es gab Spieler, die erst später zugekommen sind. Deswegen haben wir am Anfang der Saison, und das war vielleicht auch das große Pech für Osmanlıspor, das war nämlich am zweiten Spieltag das Spiel gegen Massen, als Osmanlıspor noch nicht den Kader zur Verfügung hatte, den sie 2-3 Wochen später zur Verfügung hatten. Dann wäre das Spiel vielleicht enger geworden, um mal zu spekulieren. Aber
es gibt ja ein Rückspiel. Da kann man dann genau, ja nochmal.
Das ist das erste Spiel nach der Winterpause. Da geht es dann eigentlich schon für Osmanlıspor und indirekt auch für Sarri fast um Platz 1 oder nicht und ob man endgültig sich davon verabschieden kann. Aber ja, Osmanlıspor spielt eine überraschend gute Hinserie, super gut verstärkt mit dem Überraschungstransfer von Ricardo Seyfried, auch noch einen super Torhüter dazu bekommen. Das war so eine größere Baustelle irgendwie bei Osmanlıspor, die haben sie geschlossen. Und wenn nicht das passiert, was letztes Jahr passiert ist, da hat Osmanlıspor im Winter nämlich eine Handvoll richtig gute Spiele abgegeben, dann hat Sarri sehr starke Konkurrenz, wenn es darum geht, die beste Dortmunder Mannschaft in der Acht zu sein.
Sarri nämlich aktuell einen Punkt hinter Osmanlıspor, spielen auch eine gute Saison, aber eben nicht überraschend gute Saison, denn Sarri war auch auf deinem Zettel als Aufsteiger, für dich aber eine ganz klare Sache, dass das ja ähnlich gut weitergeht bei denen.
Ja, ich glaube, es wird noch besser als bisher. Auch da gab es ein paar, also gibt es bei jeder Mannschaft ein paar neue Spieler zu integrieren, aber mit Bervan Mirek auch einen neuen Trainer dazu bekommen. Ich habe es mir fast ein bisschen besser vorgestellt, die erste Jahreshälfte von Sarri. Da waren so ein paar Spiele dabei. Unentschieden gegen Union Lüdinghausen, verloren gegen Ewing Selimyspor zu einem Zeitpunkt, wo Ewing sehr, sehr wenige Punkte hatte. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie sie gegen Osmanlıspor gespielt haben. Aber die ersten beiden Spiele gegen Lüdinghausen, gegen Ewing, die ich gerade genannt habe, das wären eigentlich vorher Spiele gewesen, wo ich sage, ja, die gewinnt Sarri. Und die gewinnen auch nicht knapp, sondern mit der Qualität, die sie haben. Sarri ist jetzt auch nicht der normale Aufsteiger. Die gerade angesprochenen Jabri und Naschi sind ja zu Sarri gegangen von Hannibal. Zwei überragende Landesligaspieler. Hätte ich mir fast schon ein bisschen mehr sogar erhofft,
fast,
erwartet
fast
von Sarri.
Enttäuschung.
So weit würde ich dann auch wieder nicht gehen. Aber ja, vielleicht ein bisschen schade, weil der Titelkampf gerade so wenig spannend ist. Ne? Also es wirkt schon sehr entschieden.
Aber wer weiß. Vielleicht gibt es in der Rückrunde eine andere SG Massen, die vielleicht den einen oder anderen Zähler liegen lässt.
Irgendwann bricht so eine Serie auch mal, ja.
Wir gehen ein bisschen weiter runter in der Tabelle auf Platz 5 der VfR Sölde. Und auf Platz 7 die Löwen und auf Platz 8 Ewing Selimyspor. Alles Mannschaften, die aus deiner Sicht auch am Ende der Saison da ungefähr landen werden. Also eine relativ ruhige, entspannte Saison vor sich haben.
Macht auf jeden Fall den Anschein. Alle im soliden Mittelfeld irgendwie unterwegs. Sölde hatte sich dann vor ein paar Wochen das Ziel gesetzt, auf Platz 5 zu überwintern. Das schien da fast schon ein bisschen offensiv, aber Sölde hat seitdem, glaube ich, fast alles gewonnen oder alles gewonnen sogar. Und nach einer wirklich schwierigen Saison in Sölde letztes Jahr hat man da, glaube ich, gerade alle auf, dass man nicht viel über Sölde spricht, weil es sportlich gut läuft. Ich glaube,
Fünfter
kann man
Fall
echt
reingeht,
zufrieden sein. Und das, was letztes Jahr ja auch für viel Wirbel gesorgt hat, auch intern, ist einfach gerade alles gut, alles ruhig. Gibt keinen Stress irgendwie mit Spielern, die wechseln wollen. Da ist Sölde wieder auf dem Boden angekommen und da angekommen, wo sie hinwollen. Und wenn sie dann am Ende Fünfter werden in der Bezirksliga, dann sind da, glaube ich, auch alle zufrieden mit.
Der VfL Kemminghausen ist das Sorgenkind der Liga. Das habt ihr im Vorfeld auch schon genau so gesagt. Das ist keine Überraschung. Dass es dann so hart ist, ist vielleicht doch eine Überraschung oder?
Ich habe Kemminghausen einmal in der Vorbereitung gesehen. Das war in der Woche vor dem ersten Spieltag. Und da habe ich schon eher das Gefühl gehabt, dass es vielleicht auch sein kann, dass Kemminghausen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sprechen, vielleicht schon zurückgezogen haben wird. Deswegen kann man, glaube ich, Jürgen Peter, dem Trainer an der Stelle, auch ein Kompliment aussprechen, der ja aus absolut nichts, weil Kemminghausen lag im Sommer komplett brach, ein einziger Spieler aus dem alten Kader ist geblieben. Er kam als neuer Trainer mit seinen Trainerkollegen dazu und hat dann wirklich aus nichts eine Mannschaft erstmal zusammengestellt, ohne da irgendwie großartig Mittel zur Verfügung zu haben. Das ist schon mal erstmal etwas, was ihm jemand nachmachen muss, und dann ist eigentlich auch klar gewesen, dass die Mannschaft jetzt in vielen Spielen nicht konkurrenzfähig sein wird, und das hat sich ja auch bewahrheitet. Ich weiß nicht, ob Kemminghausen schon über 100 Gegentore hat, und wenn nicht, dann sind sie nicht weit davon entfernt, aber sie haben auch nicht 0 Punkte. Und ich glaube, das hätten dann viele nach den ersten 3-4 Spieltagen gesagt, dass Kemminghausen da komplett verloren als Letzter mit 0 Punkten stehen bleibt. Ein Spiel haben sie gewonnen, und wer weiß, was jetzt im Winter passiert. Haben mit Oma Jesse schon einen Transfer-Coup, das kann man auf jeden Fall sagen, im Laufe der Hinrunde ausgepackt, und vielleicht hat Jürgen Peter noch ein, zwei Asse im Ärmel, die jetzt im Winter dazustoßen werden. Dann ist der Weg ans Rettendufer zwar immer noch wirklich weit, aber ich glaube, für Kemminghausen nächstes Jahr dann in der Dortmund-Liga zu spielen, wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Also da muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie den Klassenerhalt als Ziel ausrufen. Das erscheint auch einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen unrealistisch gerade.
Wie siehst du die Situation beim TV Brechten? Die stehen auf Platz 14, nur zwei Plätze vor dem Tabellenletzten, vor Kemminghausen. Da sollte der Klassenerhalt eigentlich ja schon das Ziel sein, oder?
Das ist auf jeden Fall so. Dann Brechten auch eine schwierig einzuschätzende Mannschaft, die ja auch häufiger sehr, sehr wilde Spiele und Ergebnisse dabei gehabt.
Sowohl in die eine als auch
genau,
in die andere Richtung.
Genau, in beide Richtungen. Ich weiß nicht, was ich vor der Saison gesagt habe, aber jetzt ist der Eindruck so, dass Brechten vielleicht bis zum letzten Spieltag und wenn nicht bis zum letzten, dann bis zum vor- oder drittletzten Spieltag um den Klassenerhalt wird kämpfen müssen. Da sind auch ein, zwei andere Mannschaften dabei, die ich ein bisschen schwächer eingeschätzt hätte, die jetzt besser performen. Deswegen wird Brechten, glaube ich, lange zittern müssen. Und ob es dann am Ende reicht, werden wir sehen.
Werden wir sehen, ja. Werden wir lesen, werden wir erfahren. Es gibt noch eine Bezirksliga, und da kann ich sagen, das war nicht euer bester Tipp. Bezirksliga 10 ist nicht so richtig gut gelaufen, was die Tipps angeht.
Korrekt.
Und ich glaube auch, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass ich das bis zum Saisonende noch so kippt, dass ihr mit euren Tipps richtig liegt.
Da müsste viel passieren.
Ihr habt ganz vorne Westfalia Hokkade und Mengede 0820 gesehen. Hokkade so im Mittelfeld unterwegs, aber Mengede komplett abgestürzt irgendwie. Da läuft irgendwie gar nichts zusammen. Dabei Vorbereitung überragend gelaufen. Und jetzt in der Saison passiert da gar nichts mehr.
Ja, das war ja auch so eine oder ein Lösungsansatz, aber ein Erklärungsansatz, warum es so schlecht lief in der Saison von Trainer Nico Anders, dass die Vorbereitung vielleicht A, zu gut lief und B, einfach zu intensiv war. Also Mengen hat er ja jedes Turnier mitgenommen, was gespielt wurde, gefühlt. Und ist dann schon mit müden Beinen irgendwie ins erste Saisonspiel gegangen, was ja eigentlich nicht so sein sollte. Dazu sind, ich weiß nicht wie viele Spiele, aber gefühlt hat Mengede mal so 6-7 Wochen hintereinander in der 90. entweder den Ausgleich kassiert oder hat in der 90. das Spiel verloren. Also schwebt irgendwie so der Eindruck darüber, ja, mit ein bisschen mehr Spielglück könnte Menge da auch eigentlich da sein, wo Hook gerade ist. Irgendwann ist es dann aber auch nicht mehr nur fehlendes Glück, sondern wenn das immer wieder passiert, dann hat das vielleicht auch andere Gründe. Aber die beiden Mannschaften, über die wir gerade sprechen, spielen für mich wahrscheinlich in der eigenen Wahrnehmung selbst auch eine sehr enttäuschende Saison bisher. Du hast ja beide jetzt am Wochenende gegeneinander spielen sehen. Da gab es für Menge da so den versöhnlichen Abschluss zumindest, noch mit einem Derby-Sieg in die Winterpause zu gehen, nicht als Letzter in die Winterpause zu gehen und für Hooker irgendwie nochmal so den letzten Tiefschlag vor der Pause. Ja.
Aber es war auch irgendwie man hat gemerkt, beide Teams wollen irgendwie, aber es gab auch kaum Chancen, die sich beide Teams da irgendwie kreiert haben. Also es gab echt wenig Abschlüsse im Spiel und es war alles so, ja, so ein bisschen behäbig. Aber man muss sagen, also Menge da hat nach diesem Derby, ich weiß gar nicht, wie viele Fotos diese Truppe dann noch nach Abpfiff gemacht hat und hier nochmal in die Kamera und da nochmal ein Gruppenfoto. Und also die haben das schon wirklich sehr zelebriert, diesen Derby-Sieg. Und vielleicht setzt der ja auch irgendwie was zur Rückrunde frei. Das kann natürlich auch dann passieren. Bei Hokkaido habe ich eher das Gefühl, Hokkaido habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in dieser Saison schon gesehen. Das ist immer so ein... Wieder nicht. Also es ist so ein bisschen... Da fehlt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Und als ich zum Auto gelaufen bin, hat auch ein Spieler von Hokkaido, ich weiß nicht, mit wem er telefoniert hat, so, ja, wir reden über alles, aber irgendwie, also ja, die scheinen alles zu versuchen, um da irgendwie ein bisschen weiter nach vorne zu kommen und da dann mal die Punkte zu machen, aber es soll halt irgendwie nicht so richtig sein. Das ist auch schon ein bisschen frustrierend, dann, wenn du auch wirklich nicht mehr weißt, was du anders machen kannst. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Da hat man ja eigentlich auch immer das Gefühl, dass Hokkaido mit den besten Kader in der Liga hat. Das hat letztes Jahr schon nicht zu dem Erfolg geführt, den man da erwarten konnte. Und jetzt sieht es gerade wieder genauso aus. Ja. Vielleicht da die HSM, die Hokkaido nochmal zurück ins Leben ruft. Das hat im letzten Jahr sehr, sehr gut funktioniert.
Aber hat sie auch teuer bezahlt. Also da sind sehr viele Verletzte, Langzeitverletzte dann raus entstanden. Ist jetzt nicht der beste Begriff dafür, aber da gibt es noch Nachwirkungen von der HSM.
Ja.
Ja. Eine Aussage, die ihr in der Vorschau getroffen habt, der SV Westrich wird von den beiden nicht weit weg sein. Das war die Aussage, die ihr aber, glaube ich, ein bisschen anders gemeint habt, als sie dann jetzt im Ende da ist. Denn der SV Westrich ist von Menge sehr weit weg und von Hokkaido auch ein bisschen weg, aber in die andere Richtung. Denn der SV Westrich führt die Tabelle an. Das habt ihr nicht so, damit habt ihr nicht so gerechnet. Nee.
Also irgendwie war die Prognose oder das Gefühl, Menge und Hokkaido machen vielleicht den Aufstieg unter sich aus und Westrich ist sehr nah dran und das war auch der eigene Anspruch, den Marc Risse vor der Saison formuliert hatte. Westrich ist jetzt so weit, dass sie Hokkaido und Menge nicht mehr hinterherlaufen, sondern schon auf Augenhöhe begegnen wollen. Ist nicht der Fall. Jetzt hinkt Hokkaido hinterher und Mengede kann Westrich schon gar nicht mehr sehen eigentlich, soweit ist Westrich vorne. Wenn man jetzt noch bedenkt, Westrich hat die letzten zwei Spiele verloren, also wie viel größer der Abstand sogar hätte sein können, wenn Westrich jetzt nicht zweimal gestolpert wäre. Aber das überrascht mich auf jeden Fall auch, weil auch der FC Kastrop-Rauxel eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall ganz oben mitspielen kann und will. Auch Schwerin, wenn wir Richtung Kastrop schauen, eine Mannschaft, die sehr weit oben mitspielen will. Und Westrich ist irgendwie allen enteilt. Ich glaube, es müssten jetzt noch 9 Punkte vor dem FC Kastrop sein, mit denen Westrich in die Winterpause geht. Ja. Das ist ja schon ein Riesenpolster.
Absolut.
Also selbst wenn Westrich jetzt noch 2-3 Mal verlesen sie immer noch Erster. Und das können, glaube ich, nicht so viele Tabellenführer von sich behaupten.
Du hast Magrisse gerade angesprochen. Er hat auch verkündet, dass er SV Westrich verlässt. Kannst du dir vorstellen, dass das, weil er super lange Trainer bei Westrich, dass das auch nochmal so ein Push ist, dass die Mannschaft ihm mit einer Wahnsinnssaison einfach nochmal Danke sagen möchte, dass das das vielleicht auch auslösen kann, dass diese frühe Bekanntgabe dann auch einen positiven Effekt hat?
Ja, Westrich hat ja jetzt schon sehr früh Nägel mit Köpfen gemacht und nicht nur Risse zum Sommer verabschiedet, sondern auch schon seinen Nachfolger vorgestellt. Das heißt, alle wissen jetzt schon, wussten im November schon, was Sache ist und wie es weitergehen wird in 7, 8 Monaten. Das heißt, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr in den Köpfen. Da kann man Haken dran machen und kann mit der Lösung, dass Pascal Wieczorek da als Spielertrainer zurückkommt, auch super zufrieden sein, wie ich finde. Das heißt, diese Baustelle, falls es je eine war, ist schon längst wieder geschlossen. Und wenn Westrich jetzt sich von diesen zwei Stolperern, die sie sich zuletzt geleistet haben, die sie sich aber auch leisten konnten, aufgrund der Ergebnisse vorher, die über die Winterpause irgendwie abhaken kann, dann hat Westrich wirklich gute Chancen, nächstes Jahr Landesliga zu spielen.
Wir haben einen Aufsteiger noch in der Bezirksliga 10 mit Sarajevo Bosna, die sich letzte Saison echt ein packendes Duell dann geliefert haben mit Schari und mit Westfalia Dortmund, haben den Aufstieg dann gepackt und haben sich irgendwie noch nicht so richtig eingefunden, habe ich das Gefühl. Marco Nagel kam dazu während der laufenden Saison als Co-Trainer neben Lothar Huber, ist jetzt aber auch wieder weg. Also das klare Konzept ist irgendwie noch nicht so ganz da. Aktuell Platz 13, du hast sie auf einen einstelligen Tabellenplatz gelegt in der Vorschau. Wie siehst du es jetzt? Wo würdest du sie jetzt einordnen?
Auch gerade sehr schwer eine Vorhersage zu treffen, weil da auch noch ein, zwei Dinge offen sind. Unter anderem, wer jetzt Marco Nagel an der Seite von Lothar Huber ersetzen wird, weil alleine will und wird Huber das dann nicht die ganze Saison machen. Das hat er auch in der letzten Saison nicht getan. Da haben wir Bülent Kara, der im Saisonfinale an seiner Seite war.
Ja, es gab auch ein ganz klares.
Aletic hatte in der Hinrunde eine Zeit lang mit Huber zusammen das Trainerteam gebildet.
Es gab auch mit Nagel eine klare Rollenverteilung. Also Marco hat das Training gemacht, Lothar Huber war dann bei den Spieltagen an der Seitenlinie, hat dann gecoacht. Also da ist dann, denke ich mal, auch echt dann jetzt wieder was weggebrochen, was dann halt auch natürlich von der Struktur für die Mannschaft natürlich auch immer wieder irgendwie eine Umstellung ist, ne?
Das auf jeden Fall. Plus, bei Bosnien hatte ich irgendwie ganz lange das Gefühl, die schweben oder reiten die ganze Zeit auf dieser Erfolgswelle aus dem vergangenen super intensiven Jahr für Bosnien. Keine Dortmunder Mannschaft hat so lange noch Pflichtspiele gespielt wie Bosnien. Und gefühlt sind sie aus diesem Modus, aus diesem Feiermodus gar nicht so richtig rausgekommen und dementsprechend auch noch gar nicht im Bezirksliga-Fußball angekommen. Im Umkehrschluss hatten dann noch das Pech, dass sich Kevin Bottenberg sehr früh sehr schwer verletzt hat und haben damit einen ihrer besten Spieler verloren. Gibt noch zwei, drei andere Langzeitverletzte, zwei, drei Neuzugänge, die vielleicht noch nicht so zünden, wie erhofft. Und ich glaube, da waren sehr, sehr klare Worte von Marco Nagel, die gefallen sind, die sich auch an seine damaligen Spieler, so lange war er ja nicht da, aber trotzdem an sie gerichtet haben und der den Jungs versucht hat, den Ernst der Lage irgendwie begreiflich zu machen. Er zumindest das Gefühl hatte, es ist noch nicht so richtig angekommen, dass die Jungs wissen, was man in der Bezirksliga leisten muss, nämlich 100% beim Training zu geben, 100% in jedem Spiel zu geben. Nicht nur, wenn man jetzt irgendwie die Derbys gegen Westrich oder Hukade spielt, Da hat Borussia nämlich jeweils sehr gut ausgesehen, gegen Westrich ganz, ganz knapp 0-1 verloren, Hucker damit 4-2 geschlagen. Aber da gehören dann halt auch die in Anführungsstrichen unattraktiven Duelle, wenn sie irgendwie Richtung Bochum oder Hattingen geht oder so, wo jetzt aus Dortmund keiner so richtig den Bezug hat und auch kaum einer hinguckt, was da so passiert. Aber das sind halt die Spiele, in denen man auch punkten muss.
Absolut.
Sonst wird's eng.
Also so richtig sagen, wohin die Reise geht, kann man nicht oder willst du nicht oder es ist einfach schwierig, ne? Es ist, kann man nicht so richtig beurteilen. Wir haben noch die Kreisliga A offen, A1 und A2. Ich glaube, zur A1 gibt es gar nicht so viel zu sagen. Westfalia Dortmund als klarer Favorit ins Rennen gegangen. Selbst ernannt, aber auch von allen anderen genannt. In diesem Jahr muss es irgendwie funktionieren. Schon eine Pleite natürlich im letzten Jahr gewesen, da eben nicht den Aufstieg geschafft. Da war die Frage bei Social Media, ob der Aufstieg in dieser Saison frühzeitig klar gemacht wird. 33% haben das bejaht. Es wird eng, aber es wird klappen, sind 30%. Und die übrigen Prozente haben sich dann dazu entschieden, dass Westfalia auf Platz 3 landet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man diese Umfrage so ein bisschen, ob man es genauso nehmen sollte, ob das immer so die ehrliche Meinung ist oder ob da bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung auf Westfalias Scheitern mit reinspielt.
Das ist sehr gut möglich. Ich glaube, wir lehnen uns jetzt nicht irgendwie weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass Westfalia Dortmund nicht der beliebteste Verein in Dortmunds Amateurfußball ist. Nichtsdestotrotz hat Westfalia gesagt, dass sie aufsteigen und wir haben gesagt, sie steigen auf und genau das tun sie und sie tun das noch viel, viel souveräner, als ich das erwartet hätte. Also haben Maurice Temme, Kevin Temme und auch der Trainer Jan Knus genau die richtigen Lehren offensichtlich gezogen aus dem, was letztes Jahr dazu geführt hat, dass sie nur Dritter geworden sind und setzen das gerade beeindruckend souverän um. Die Spiele, die gespielt werden, gewinnen sie meistens auch sehr hoch. Hatten jetzt schon 3 Spiele, die ausgefallen sind, weil der Gegner nicht angetreten ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass das genau gegen Westfalia Dortmund dann nicht passiert. Aber auch das sind dann jeweils 3 Punkte für Westfalia Dortmund gewesen und ja, ich glaube, da führt in diesem Jahr wirklich überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Dann ist eher die Frage, wann dürfen sie feiern?
Das werden wir dann auf jeden Fall beobachten. In dieser Liga dein Geheimfavorit, deine Überraschungsmannschaft der Saison. Du hast viel auf Blau-Weiß-Huckade gesetzt, die hinter Westfalia Dortmund auf Platz 2 stehen. Wie verfolgst du da deinen Geheimfavorit? Tun sie das, was du dir erhofft hast?
Das tun sie. Also vielen Dank erstmal an Blau-Weiß-Huckade, dass sie mich nicht hängen lassen. Nein, aber ich glaube, es war ja auch eine Einschätzung, die irgendwo realistisch begründet werden konnte. Sie haben mit Jan-Luka Knop einen der besten Stürmer der Dortmunder Kreisliga. Nicht im Kopf, wie viele Tore er geschossen hat, aber es
vorne,
geht
in auf jeden Fall.
In
ja.
Telschow-Regionen auf jeden Fall. Hatte mir erhofft, dass sie vielleicht noch ein paar mehr Spiele gewinnen, sodass der Titelkampf irgendwie eng bleibt oder relativ lange eng bleibt. So hat Westfalia Dortmund jetzt irgendwie nicht den Widersacher, der ihnen gefährlich werden kann.
7 Punkte ist Westfalia
nicht, dass Huckade das jemals sein wollte.
Aber für außen wäre es schon schön gewesen. Ne?
Genau, für außen wäre es schön, für uns wäre es auch schön.
Ja.
aber nee, also ich glaube, in Huckade wird niemand unzufrieden sein, auf Platz 2 zu überwintern. Der ja am Ende auch, wie Bosna vorgemacht hat, immer noch in die Bezirksliga führen kann.
Also A1 relativ deutlich, A2 dagegen umso spannender. ihr habt den Hörder SC in die Bezirksliga geschickt. Also ihr habt gesagt, in diesem Jahr klappt es für den Hörder SC. Der Hörder SC ist auch Tabellenführer. allerdings punktgleich mit dem zweiten und dem dritten. Also die SG Garm und SV Körne 83, die auf Platz 3 aktuell sind. Allesamt jetzt mit 35 Punkten. Das ist super spannend da. Also wie siehst du das und wer setzt sich da dann am Ende durch? Bleibst du deinem Tipp treu oder bist du dann doch jetzt ein bisschen überrascht, dass es dann doch so eng ist und das Hörde eben nicht vorauseilt?
Ich bleibe meinem Tipp erstmal treu. Ich glaube schon, dass die Mannschaft von Marcel Greig am Ende auch ganz oben stehen wird. Die haben jetzt am Wochenende ihr erstes Ligaspiel überhaupt verloren. Das war dann ausgerechnet dann das Derby gegen den VfL Hörde, der jetzt auch nur noch 4 Punkte hinter dem Top-Trio ist und auch wieder irgendwie mittendrin ist. Aber ich würde den HSC dann trotzdem ganz oben, ganz am Ende sehen. Spielt auch so eine super stabile Saison, ist auch dann jetzt im Winter immer dafür gut, nochmal ein, zwei Jungs dazu zu holen, die nicht in der Breite verstärken, sondern in der Spitze. Ohne dass ich da irgendwas angedeutet hätte oder so, aber traue ich dem Hörde SC auf jeden Fall zu, da nochmal ein bisschen nachzubessern, wo es vielleicht notwendig ist. Aber es ist auf jeden Fall viel enger, als ich dachte. Garm zum Beispiel hätte ich nicht so weit oben erwartet. Auch in Lünen bei der SG Garm kompletter Umbruch gewesen. Bülent Kara, unser Wegbegleiter aus vielen Dortmunder Vereinen, der da offensichtlich einen sehr, sehr guten Job macht. Grüße nach Garm an Bülent. Und ja, das ist so ein bisschen dann vielleicht das enge Meisterschaftsrennen, was wir letztes Jahr in der Parallelstaffel hatten, dass dann da vielleicht auch bis zum allerletzten Spieltag offen sein kann und in dem offensichtlich mindestens 3, vielleicht auch 4 Mannschaften bis ganz zum Schluss mitmischen können.
Ganz kurz noch 2 Teams, über die ich noch kurz sprechen möchte in dieser Liga. Westfalia Wickede aktuell auf Platz 6. Haben die sich jetzt gefangen? Ist der freie Fall beendet? Ist die Kreisliga jetzt das oder die Liga, in der Westfalia Wickede erstmal zu Hause ist?
Ja, da hat auf jeden Fall niemand Ambitionen, wieder nach oben zu schauen. Aber nach diesem krachenden Abstieg über mehrere Jahre, ich habe es jetzt gerade nochmal vor unserer Aufnahme nachgeschaut, weil ich es nicht im Kopf hatte, wurde Wickede letztes Jahr 11. in der Kreisliga A und schielt jetzt sehr darauf, nächstes Jahr in der eingleisigen Kreisliga A zu spielen. Und das läuft ja bisher sehr, sehr gut. Und so vom Namen her würde der Traditionsverein in der Liga, die nicht offiziell Dortmund-Liga heißt, aber ich glaube, seit Monaten von allen so genannt wird, würde dieser Name ja super reinpassen. Also.
Dann gibt es noch den VfL Sölde 2, der Absteiger, der jetzt auf dem letzten Tabellenplatz in der Kreisliga A liegt. Ist es überraschend für dich? War das erwartbar? Wie schätzt du da die Situation bei Sölde 2 ein? Sölde 1 sich ja stabilisiert, da ist alles in Ordnung, haben wir ja gerade schon drüber geredet. Die zweite Mannschaft macht da dann doch irgendwie ein bisschen mehr Sorgen.
Ja, ich weiß nicht, wie es vereinsintern gesehen wird. Ich glaube, es ist immer schwierig, 2 Mannschaften erfolgreich zu unterhalten, die ligentechnisch sehr nah beieinander sind. Wir hatten ja sogar die Situation, dass Sölde mit der ersten und der zweiten in der Bezirksliga gespielt hat. Das ist ja nochmal komplizierter. Ja. Aber auch von Bezirksliga und Kreisliga A ist der Schritt jetzt ein sehr kleiner. Und wir hatten im Sommer viele Spieler, die aus der zweiten Mannschaft in die erste hochgerückt sind. Sodass ich nicht glaube, dass da jetzt irgendwie irgendjemand, außer vielleicht die Spieler von Sölde 2, weil logischerweise macht es nicht so viel Spaß, so viele Spiele zu verlieren. Aber ansonsten ist niemand im Verein irgendwie super unglücklich, dass es da darauf hinauslaufen wird, dass Sölde 2 nicht in der Dortmund-Liga spielen wird. Deswegen glaube ich, ist das für die Mannschaft unbefriedigend. Vielleicht mit dem Abstand zu den nächsthöheren Mannschaften in dem Sinne auch überraschend, aber nicht überraschend, dass Sölde 2 sehr weit unten oder eben ganz unten steht.
Dann sind wir durch alle Ligen, über die wir sprechen wollten, durch. Wie ist dein Gefühl für deine Orakelkarriere? Das ist gar nicht so schlecht gewesen,
ich
oder?
Ich finde es völlig in Ordnung.
Ja?
Gerade irgendwie so Blau-Weiß-Huckerde macht mich froh.
Guter Guess,
dass gerade
ja.
Diese so Geheimtipps, die ein bisschen schwieriger einzuschätzen sind, dass die zünden. Da Grüße an den Kollegen Timo Janisch, der Urania Lütgen Dortmund an der Stelle gesehen hat und damit kein gutes Orakel ist. Urania spielt deutlich unter dem, was wir erwartet haben. Anderes Thema, das ich jetzt gar nicht aufmachen will, aber so redaktionsintern, wenn ihr was in der Zukunft wissen wollt, fragt lieber mich als Timo.
So, das ist doch mal eine gute Aussage, mit der wir leben können. Also wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, es gibt noch zwei Spieltage in der Oberliga. Pokal gibt es am Donnerstag.
Unter anderem, aber Donnerstag sind viele, viele gute Spiele, die ihr bei uns sehen könnt.
Genau, also klickt da gerne rein auf rn.de/sporttv. Issa, vielen Dank. Und das wird jetzt alles notiert, was du jetzt gesagt hast. Und dann gibt es am Ende der Saison dann die große Abrechnung. Danke dir, danke euch. Ciao, ciao.
Gerne, ciao.
Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.